Ja, heute Morgen geht es um den Wandel mit Gott. Und wir haben im Alten Testament ein ganz großes Vorbild in Bezug auf den Wandel mit Gott, das ist Henoch. Wir werden dieses Leben gerade noch auch näher anschauen. Aber ich darf einen Text aus Galater 5 an den Anfang stellen. Galater 5, Vers 16 und folgende, da heißt es: Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Paulus hatte also ganz großes Anliegen darauf gelegt, im Geiste zu wandeln, dass unser Bewegen, unser Denken, wie wir uns verhalten, dass das im Geist geschehen darf. Und dann heißt es weiter, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Paulus erklärt das auch im Römerbrief, das was ich will, das tue ich nicht, und das was ich nicht will, das tue ich. Auch hier wird das deutlich. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Und hier ist eigentlich alle Gesetze gemeint, die irgendwelche Regeln definieren, wie man sich immer und überall zu verhalten hat. Wir wissen aus der Bibel, aber auch aus dem praktischen Alltag, dass wir nicht einfach eine Regel nehmen können und diese Regel dann an jedem Ort anwenden können. Weil an jedem Ort oder in jeder Begegnung, die wir haben mit Mitmenschen, ein anderes Umfeld da ist, ein anderer Hintergrund, und da braucht es immer etwas anderes. Es wäre ja völlig falsch gewesen, wenn eine reuige Sünderin, eine reuige Ehebrecherin zu Jesus gekommen ist, die ihr Herz ihm ausschüttet, wenn Jesus zu ihr gesagt hat, du Opferngezücht, du Heuchlerin und du weißt nicht was, das wäre ja völlig daneben gewesen. Weil ja das Herz dieser Frau bereits sich zum Guten gewendet hat, begegnet ihr Jesus auch entsprechend liebevoll. Hingegen bei den selbstgerechten Pharisäern, die ja sehr fromm waren nach außen hin, denen musste er sagen, ihr Heuchler, ihr Opferngezücht. Und so gibt es ganz viele Beispiele, wo wir einfach nicht ein Verhaltensgesetz nehmen können und sagen, ich muss mich immer so verhalten. Es bedarf immer auch des Gesamtkontextes, das heißt, ich meine jetzt hier nicht nur des biblischen Gesamtkontextes, sondern auch des Umfeldes, in das wir hineingestellt sind, und wir müssen das herausspüren, und wer vom Geist Gottes sich leiten lässt, ist unter keinem irgendwelchen Gesetz, das uns sagt, was wir wann zu tun haben. Natürlich sollen wir uns an diese Regeln halten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht morden und so weiter, das ist ja keine Frage, aber wenn wir vom Geiste Gottes geleitet sind, dann leben wir sowieso aus der Liebe heraus. Also das zum Anfang. Von Henoch lesen wir ganz am Anfang in der Bibel, 1. Mose 5, Vers 21 bis 24, sehr interessante Hinweise. Das ist eigentlich die einzige Stelle im Alten Testament. Im Neuen lesen wir dann noch an zwei Stellen etwas. Im Alten Testament lesen wir also nur diese vier Verse, da heißt es, und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah, das ist ja der ältest bekannte Mensch, den wir in der Bibel finden. Ich glaube, er wurde 965 oder 67 Jahre alt. Und Henoch wandelte mit Gott. Er hielt mit Gott Schritt. Er achtete auf seinen Gott, und das bedeutet auch, dass wenn man auf ihn ausgerichtet ist, dann kann Gott uns irgendwie klar machen, jetzt muss ich stehen bleiben oder jetzt muss ich einen Schritt weitergehen. Es kann bedeuten, dass ich merke, jetzt muss ich schweigen oder jetzt muss ich reden. Wir Gläubige machen meistens das Verkehrte. Wir sind vielleicht im Gespräch mit irgendwelchen Leuten und die haben ein großes Problem, sie äußern ihr Problem und es kommt uns kein treffender Gedanke dazu, aber weil wir denken, wir müssen doch etwas sagen, ich kann doch nicht einfach schweigen, dann bröseln wir irgendetwas zusammen, wir nehmen irgendwie so 0815 Kunstgriffe und sagen dann dementsprechend etwas und es war völlig daneben. Wenn uns nichts in den Sinn kommt, wo wir den Eindruck haben, das passt jetzt hier hinein, dann haben wir zu schweigen. Auch wenn unser Verstand sagt, rede. Also Henoch hat gelernt, darauf zu achten, was ist jetzt dran? Was legt mir Gott aufs Herz? Soll ich jetzt schweigen? Soll ich reden? Soll ich gehen? Soll ich stehen? Soll ich ausruhen? Manchmal möchte der Herr, dass wir ausruhen und unser frommes Ego denkt, nein, du musst etwas tun für den Herrn. Und Henoch wandelte mit Gott. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Dieser Mann, der 365 Jahre lebte, hielt mit Gott Schritt. Er achtete auf seinen Gott. Da dürfen wir uns immer wieder die Frage stellen, wandeln wir auch im Geist oder gehen wir unseren selbstgewählten Weg, von dem wir denken, dass er gut für uns ist, aber am Ende doch in einer Sackgasse führt? Wie viele Christen denken, ihr großes Bibelwissen sei das gleiche wie der Wandel im Geist? Ein ganz großer Irrtum, liebe Geschwister. Viel biblisches Wissen ist sehr gut. Aber viel biblisches Wissen ist noch keine Garantie dafür, dass wir im Geiste wandeln. Welcher Gläubige, der Gott von ganzem Herzen liebt, wünscht sich nicht ein solches Glaubensleben wie das von Henoch? Welcher Nachfolger Jesu Christi möchte nicht mit Gott Schritt halten? Doch wie kann solches geschehen? Da wir von Henoch sehr wenig lesen, haben wir auch wenig Anhaltspunkte, die uns zeigen, was ein solcher Wandel mit Gott beinhaltet. Offensichtlich gefiel es dem Geiste Gottes, uns nur ganz wenige Aspekte über das Leben von Henoch mitzuteilen. Wenn wir Henoch als Vorbild für unser Leben nehmen möchten, dann können wir ihn unmöglich kopieren, weil wir von keinen äußerlichen Verhaltensweisen wissen. Wir wissen nicht, was er äußerlich gemacht hat. Wir wissen nur, dass er mit Gott gewandelt hat. Und im Neuen Testament lesen wir noch ein paar andere Dinge. Aber diese Dinge mit diesen Dingen können wir ihn nicht kopieren. Aber wir können ihn nachahmen. Nachahmen ist etwas anderes als kopieren. Als ich 20 Jahre alt war, war mein Großvater mein großes Vorbild für mich. Und da stand ich natürlich auch in der Gefahr, meinen Großvater zu kopieren, anstatt nachzuahmen. Nachahmung bedeutet im biblischen Sinn mehr, dass Nachahmen die Motive der Liebe, der Güte, der Barmherzigkeit, der Gnade, die nachahmen. Und wenn wir die nachahmen, dann bedeutet das, dass sich unser Leben nach außen ganz anders darstellt als dasjenige, von dem wir den entsprechenden nachahmen. Paulus sagt, seid meine Nachahmer. Aber er meint damit nicht, dass wir jetzt in die Türkei ziehen sollen und da diese ganzen Missionsreisen in gleicher Weise tun, wie Paulus das getan hat. Er meint nicht, dass wir die noch einmal 13 oder 14 Briefe schreiben, wie das Paulus gemacht. Wir können ihn nicht kopieren, aber wir können ihn nachahmen. Und das sollen wir auch bei Henoch tun. Wir können ihn nicht kopieren. Bei Menschen, die Henoch in gleicher Weise nachahmen, sind die sichtbaren Auswirkungen also ganz unterschiedlich und individuell. Obwohl die Auswirkungen verschiedenartig sind, haben alle ihren Ursprung im Glauben. Alle, die ihn nachahmen, leben aus Glauben heraus und aus der göttlichen Liebe. Um dem Geheimnis mit Gott wandeln näher zu kommen, müssen wir zuerst einmal alle weiteren Stellen näher anschauen. Es sind dies Hebräer 11, Vers 5 bis 6. Wir schlagen das auf. Hebräer 11, Vers 5 bis 6. Hebräer 11 ist ja das große Glaubenskapitel. Und da finden wir folgende Aussage. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah. Aha, das ist die Auswirkung seines Glaubens, dass er entrückt wurde und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Im Alten Testament finden wir das so nicht. Wir finden nur, dass er mit Gott gewandelt hat. Und im Neuen Testament wird ergänzt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Aha, hier wird mal ganz wichtig, der Glaube, das Vertrauen, die treue Beziehung zum Herrn, das ist die Grundlage, um ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, wer sich ihm naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also die Glaubenden nahen sich Gott, sie suchen ihn und sie wissen, sie vertrauen darauf, dass er ein Belohner sein wird. Im kleinen Judasbrieflein finden wir auch noch eine Aussage über den Henoch. Und zwar in Kapitel Vers 14 bis 15. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen, mit seinen heiligen Myriaden Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Das Interessante ist, dass wir diese Aussage im Alten Testament nicht finden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass Judas über ein schriftliches Dokument verfügte, wo von Henoch berichtet wird. Und dem Geiste Gottes gefiel es, aus diesem schriftlichen Dokument heraus diese Stelle ins Wort Gottes hinein zu versetzen, währenddem die anderen Aussagen dieses schriftlichen Dokumentes kein Bestandteil des Wortes Gottes sind. Eine andere Möglichkeit ist, der Geist Gottes hat dem Judas das geoffenbart, einfach wie auch immer, ob jetzt das eine Rede oder ein Gesicht gewesen ist, will ich offen lassen. Es ist nur interessant, dass hier Judas über eine Information verfügte, die wir heute eigentlich nicht mehr haben, nur natürlich durch den Judasbrief. Aus diesen Versen vom Hebräerbrief und vom Judasbrief wird ersichtlich, dass der Glaube, das Gott nahen und das Suchen eine wesentliche Rolle im Leben von Henoch gespielt haben. Das Gegenteil einer solchen Lebensführung beinhaltet fehlende Ehrfurcht und Achtung Gott gegenüber. Also derjenige, der sich Gott naht, der sucht seinen Willen, der sucht seine Meinung, der will wissen, wie denkt Gott über das und jenes nach. Und das Gegenteil davon ist, man hat keine Ehrfurcht vor Gott und man beachtet ihn absolut nicht. Wir wollen auch den Begriff Henoch jetzt noch ein bisschen näher anschauen und den Begriff Wandel. Im Lexikon zur Bibel wird der Name Henoch wie folgt übersetzt: Einweihung, der Eingeweihte oder Belehrte. Also Eingeweihter, hebräisch Chanok und griechisch Henoch, beide heißen eigentlich übersetzt Eingeweihter. Gemäß dem biblischen Generationsregister von 1. Mose 5 und der Aussage von Judas war Henoch der siebente von Adam. Also Adam 1, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, der siebte. Biblische Namen sind auch immer Bestimmung und Programm. So dürfen wir sehen, dass Henoch ein von Gott Eingeweihter war. Gott hat ihn eingeweiht. Und die Frage, die sich hier stellt, in was war er eingeweiht? Es ist sehr naheliegend, dass er in das Geheimnis mit Gott zu wandeln eingeweiht war. Vermutlich war er auch in das Geheimnis des Glaubens eingeweiht. Es gibt ein schönes Buch vom Geheimnis des Glaubens. Ich glaube, das ist der Autor, habe ich jetzt den Namen vergessen, ist aber auch ein sehr schönes Buch. Mit meinem Gedächtnis ist es manchmal so schwierig. Man kommt an so viele Orte, man liest so vieles, man sieht so viele Geschwister und dann sind die Namen plötzlich wieder weg, ja, und auch die Namen von den Autoren. Also er dürfte in das Geheimnis mit Gott zu wandeln eingeweiht wesen, aber auch in das Geheimnis des Glaubens. Die sieben gilt als Zahl der Vollkommenheit und der Ruhe. Hat also beides diese Bedeutung. Es wäre durchaus möglich, dass Henoch als Eingeweihter in seinen 365 Jahren vollkommen in den Glauben und in die Ruhe hineinwuchs. Denken wir an Hebräer 4, wo der Hebräerbriefschreiber uns deutlich macht, befleißiget euch, in seine Ruhe einzugehen. Es ist also wichtig, dass wir in seine Ruhe eingehen und von unseren eigenen Werken zur Ruhe kommen. Wenn die Bibel sagt, dass Henoch mit Gott wandelte, dann dürfen wir uns fragen, was das Wort Gottes unter dem Begriff Wandel versteht. Wenn man die verschiedenen deutschen Begriffe sieht, mit denen das hebräische Wort Halak übersetzt wurde, dann wird deutlich, dass der Begriff ein sich ständiges Bewegen beinhaltet. Somit dürfte klar sein, dass der Wandel mit Gott keine statische Angelegenheit ist. Wenn wir mit Gott Schritt halten, dann bewegen wir uns, dann verändern wir uns. Dann lassen wir uns immer wieder aufs Neue korrigieren. Liebe Geschwister, Korrektur ist so etwas Wichtiges. Das ist mir auch ein großes Anliegen, dass ich mich auch immer wieder korrigieren lassen kann. Und das möchte ich auch noch im Alter tun können. Es ist nicht so, dass ich dann einmal denke, wenn ich werde zwar wahrscheinlich nicht 80-jährig, aber wenn ich 80-jährig würde, dass ich mir als 80-Jährige sage, so, jetzt habe ich die Weisheit und die anderen haben mir nichts mehr zu sagen. Das wäre ganz, ganz schlimm. Also die Korrekturfähigkeit ist etwas ganz Wichtiges. Das bedeutet aber nicht, wenn wir uns ständig bewegen, wenn wir uns verändern, wenn wir uns korrigieren lassen, das bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich unser Tagesablauf ständig verändern muss. In dieser Hinsicht sind wir unterschiedlich begabt und deshalb schreibt Paulus auch im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 5, der eine hält einen Tag vor dem anderen, so wie es gerade kommt, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Also nehmen wir jetzt vielleicht nochmal das Beispiel von gestern, die Dorcas, die Kleider genäht hat für Witwen, die hat wahrscheinlich Tag für Tag ihre Kleider genäht. Natürlich gab es da auch Veränderungen, aber sie hat das mehr oder weniger gemacht. Aber Paulus hat wahrscheinlich jeden Tag vor dem anderen genommen und er wusste nie, was am nächsten Tag auf ihn zukommt, aber er war hier anders begabt. Also auch Gläubige, die jeden Tag gleich halten, sollten sich innerlich verändern lassen. Die Seele sollte ja immer mehr lernen, zu vertrauen, zu glauben, sich vom Geiste verändern zu lassen. Auch sie werden durch das Anschauen, also die Gläubigen, die jeden Tag gleich halten, die werden durch das Anschauen des Herrn in dasselbe Bild verwandelt und somit auch verändert. Dieses innere sich bewegen, dieses innerlich beweglich bleiben, fällt uns Menschen von Natur aus schwer, weil uns wir so gerne an Verhaltensweisen, an Strukturen festhalten wollen. Wenn wir unser Verhalten von gesetzlichen Vorschriften bestimmen lassen, dann werden wir starr und träge. Und deshalb schreibt Paulus, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Wer sich vom Geiste Gottes führen lässt, bewegt sich, lässt sich von Gott verändern. Wer sich durch den Heiligen Geist leiten lässt, wandelt mit Gott. Es gibt keine Geheimrezepte, mit denen man eine ununterbrochene Leitung des Heiligen Geistes bewirken könnte. Denken wir an Hiob. Er hat sich von Gott führen lassen und dann kommt die große Katastrophe in seinem Leben und er spürt Gott nicht mehr. Er weiß nicht, wo Gott ist. Er empfindet Gott als ein Feind. Es ist für ihn ganz eigenartig. Und die Leitung des Heiligen Geistes, die kann man nicht mit einem Geheimrezept bewirken. Auch hier gilt der Wind, Johannes 3,8, der Wind, ist ja das gleiche Wort wie Geist, weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Obwohl wir nicht das mit Gesetzen festhalten können, fordert uns der Apostel Paulus trotzdem auf, im Geist zu wandeln. Wie aber wandeln wir im Geist und wie wandeln wir mit Gott? Wie wir bereits gesehen haben, kommt es nicht zu einer Geistesleitung, indem wir gesetzliche Vorschriften, auch der ungeschriebene Verhaltenskodex der Gemeinde einhalten. Mit Gott und im Geist wandeln können wir nur dann, wenn wir uns in das Denken Jesu Christi hineinbegeben. Wenn unser Denken vom Denken des Wortes Gottes geprägt ist, dann ist eine Grundlage für das Wandeln mit Gott vorhanden. Doch gerade dieses Denken sollte nicht statisch, sondern vielmehr beweglich sein. Durch die Aussagen des Wortes Gottes haben wir alle ein ganz bestimmtes Gottesbild. Keiner hat ein absolut perfektes Gottesbild. Jeder Gläubige hat ein mehr oder weniger verzerrtes Gottesbild. Einige haben ein leicht verzerrtes Gottesbild, andere ein sehr stark verzerrtes Gottesbild. Ein stark verzerrtes Gottesbild äußert sich unter anderem so, dass wenn jetzt einer sagt, jawohl, ich muss ganz viele gute Werke tun, damit Gott mit mir zufrieden ist. Und Gott kann mich nur dann auch wirklich lieben, wenn ich ganz, ganz viele gute Werke tue. Dann hat man ein völlig verzerrtes Gottesbild. Dann hat man das Ganze zu wenig begriffen. Man kann aber auch auf der anderen Seite ein sehr verzerrtes Gottesbild haben, indem man sagt, ha, alles ist Gnade, das ist richtig. Und dann schließt man daraus, weil alles Gnade ist und weil ich ja sowieso errettet bin durch die Gnade, muss ich gar nichts mehr tun. Kann ich mich schön in den Liegestuhl setzen und einfach warten, bis Gott mich erlöst hat. Was meint eigentlich der Apostel Paulus, wenn er sagt, seid reich an guten Werken? Was meint er damit? Meint er damit einfach, dass wir nur in den Liegestuhl liegen? Er sagt ganz klar, dass wir mit Werken unsere Seligkeit nicht verdienen können, dass wir uns den Himmel nicht verdienen können, wir können uns auch die Liebe Gottes nicht verdienen mit Werken, aber wir dürfen doch Glaubenswerke tun aus Liebe zu unserem Gott und aus Liebe zu unseren Mitmenschen. Und dann gibt es solche, die sagen, na, ich muss gar nichts mehr tun. Paulus sagt ja, ohne Gesetzeswerke gerechtfertigt. Stimmt schon, ohne Gesetzeswerke gerechtfertigt. Und das ist wunderbar befreiend, wenn wir uns den Himmel nicht verdienen müssen. Aber liebe Geschwister, heißt das auch, dass wir dann nicht Werke der Liebe tun sollen? Ganz sicher nicht. Paulus hat viele Glaubenswerke getan, nicht um sich den Himmel zu verdienen, sondern aus Liebe. Und da kann einer so verzerrt sein und der andere so. Wir müssen aufpassen. Einige haben ein leichtes und andere haben ein stark verzerrtes Gottesbild. Wie stark unsere Verzerrung ist, wissen wir nicht. Unsere Verzerrung lässt sich im Laufe unseres Lebens nur dann korrigieren, wenn wir alle Aussagen des Wortes Gottes beachten. Gerade bei sogenannten widersprüchlichen Aussagen des Wortes Gottes sollten wir lernen, beides zu beachten. Ihr kennt das Paradebeispiel dazu, Sprüche 26, Vers 4. Da haben wir dieses Paradebeispiel eines scheinbar gegensätzlichen Ausspruches. Da lesen wir: Antworte dem Toren nicht nach seiner Narrheit, damit nicht auch du ihm gleich wirst. Jetzt können wir ein Gesetz daraus machen und sagen, ich darf einem Toren nie antworten nach seiner Narrheit, sonst werde ich ihm gleich. Wenn wir aber vom Geiste geleitet sind, dann wissen wir auch, dass wir in gewissen Situationen uns anders verhalten müssen. Antworte dem Toren nach seiner Narrheit, damit er nicht weise bleibt in seinen Augen. Ich lese euch jetzt eine Bibelstelle vor, ich sage aber nicht, wo sie steht. Und ihr seid ja begabte Schriftkenner. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Wo steht das? Falsch. Römer 2, Vers 13. Ihr seht, liebe Geschwister, manchmal finden wir scheinbar widersprüchliche Aussagen im Worte Gottes, und wenn wir zu stark das Gewicht auf das legen und das andere ausblenden, weil das nicht in unsere Theologie passt, dann machen wir etwas Gefährliches. Und unser Gottesbild können wir nur dann korrigieren, wenn wir alles beachten und entsprechend richtig gewichten. Ich habe das auch hier in Vorherbestimmung und eigener Wille sehr deutlich gemacht. Also hier kann man das nachlesen, wer sich dafür interessiert. Solange wir uns nur mit den sympathischen Stellen beschäftigen und die unangenehmen Stellen verdrängen, solange ist unser Gottesbild verzerrt. Wer mit Gott und im Geist wandelt, lässt sein Denken bewegen und gerade auch durch solche entgegengesetzte Aussagen verändern. Ohne Zweifel gehören zum Wandeln mit Gott auch folgende Aspekte: eine innige Liebesbeziehung zu Jesus Christus und ein aktives Leben im Gebet. Der Glaube, zweitens, das ganz tiefe Vertrauen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken müssen. Drittens, das Suchen seines Willens und seiner Gegenwart, was letztlich auch ein Gottnahen ist. Viertens, das Gott erkennen auf allen Wegen, Sprüche 3,6. Erkenne Gott auf all deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Die hier genannten Dinge sind keine äußeren Verhaltensregeln, sondern hier geht es um eine innere Haltung, welche einen Wandel mit Gott ermöglicht. Der Hebräerbriefschreiber betont bei der Henoch-Stelle folgende Aspekte. Henoch gefiel Gott, erstens. Zweitens, Henoch konnte Gott nur durch Glauben gefallen. Drittens, indirekt wird auch deutlich, dass der Glaubende Gott nahen will. Also, wenn einer im Glauben steht, dann will er Gott nahen. Viertens, niemand kann sich in die Nähe Gottes begeben, ohne zu glauben, dass Gott für die ein Belohner sein wird, die ihn suchen. Das griechische Wort prosechomai beinhaltet folgende weitere Aspekte. hinzukommen, hinzutreten, sich nahen, sich hinwenden, nahe treten. Es geht hier also um eine bewusste Willensentscheidung, Gott nahe zu kommen, ihn zu suchen. Der Glaubende will nicht fern von Gott sein. Er will sich in der Nähe des Allmächtigen aufhalten. Doch was erwartet der Gottsuchende von seiner Nähe? Ist die Gegenwart Gottes nicht etwas Unheimliches? Ist die Gegenwart Gottes überhaupt auszuhalten? Wenn wir an die Stelle in Hebräer 10, 31 denken, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Der Kontext dieser Stelle macht aber deutlich, für wen es furchtbar ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, nämlich Vers 29. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten, also der tritt den Sohn Gottes mit Füßen, und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet, sagt, ja, das interessiert mich gar nicht, das Blut, und den Geist der Gnade geschmäht hat. Also ich glaube, hier drin ist niemand, auf den das zutrifft. Ich glaube, jeder hier drin liebt den Herrn auf seine Weise und er würde es nicht, würde sich nicht getrauen, den Geist der Gnade zu schmähen oder das Blut des Bundes mit Füßen zu treten. Für alle, die den Sohn Gottes und das Blut des Bundes mit Füßen treten und den Geist der Gnade geschmäht haben, ist es furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Nicht zuletzt deshalb lesen wir auch in Psalm 2 folgende Aufforderung. Psalm 2, Vers 12. Küsst den Sohn! Küsst ihn! Warum? Dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg. Denn leicht entbrennt sein Zorn, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Ja, diese Stelle gefällt uns vielleicht nicht so. Und sagen wir, denn leicht entbrennt sein Zorn. Unser Jesus ist doch so gnädig und barmherzig. Jawohl! Für alle, die sich ihm nahen, die intime Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Küssen heißt, eine intime Gemeinschaft zu haben mit dem Sohn Gottes, ihm die richtige Antwort zu geben. Mit anderen Worten, sucht die intime Nähe des Gottessohnes, bezeugt ihm eure Liebe, gebt ihm die richtige Antwort, Sprüche 24, 26, schenkt ihm euer Herz, das wiederum können nur solche, die seine Liebe und seine wunderbare Gnade in ihrem Herzen erkannt haben. Also wenn wir ihn erkannt haben, wie wunderbar er uns liebt, dann können wir auch ihm sein Herz schenken. Wer Gott naht, der tritt automatisch ans Licht. Und wer böse Werke hat und sie weiter tun will, liebt die Finsternis mehr als das Licht. Liebe Geschwister, es ist ein ganz großes Problem, wenn wir in unserem Herzen Hass haben.
Zeichne es hier. Wenn wir in unserem Herzen so eine dunkle Stelle haben, die ist gefüllt mit Hass, was meint ihr, wenn ein Gläubiger das hat, oder da ist keine Vergebung,
dann tut er sich sehr schwer, Gott zu nahen. Das ist dann plötzlich ein Problem. Unbewusst hält man sich von Gott ein bisschen fern. Man ist zwar gläubig, aber man hält sich ein bisschen fern von ihm. Warum? Weil man weiß, wenn ich zu nah in seine Gegenwart trete, dann wird das alles Licht, dann wird das offenbar, dann wird mir bewusst, dass da etwas nicht stimmt. Und deshalb meidet man die Nähe zu Gott. Viele Menschen nahen Gott nicht, weil sie intuitiv spüren, die finsteren Bereiche des Lebens und des Herzens werden in der Gegenwart und somit im Lichte Gottes offenbar. Und solches ist dann zu unangenehm. Wer Gott in richtiger Weise nahen will, muss auch seine Vergangenheit offenlegen, begangene Sünden bekennen, um so auch die Vergebung Gottes zu erlangen, muss auch seine gegenwärtigen Herzenszustände mit Gott bereden, die Gedanken des Neides, des Hasses, der Habsucht, des Hochmuts offenlegen. Machen wir das? Legen wir vor unserem Gott unsere Gedanken des Hochmutes offen, der Habsucht? Wer Gott in richtiger Weise nahen will, darf für die Zukunft auf die Gnade Gottes hoffen, genauso wie das der Zöllner in der Nähe des Tempels tat, als er sprach, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Lukas 18, Vers 13. Manche meinen, wenn sie Jesus Christus als ihren persönlichen Retter gefunden haben, dass die Gottsuche beendet ist. In Bezug auf die Frage, wer ist der allmächtige Gott, der eine verlorene Menschheit retten kann, ist die Suche nach dem richtigen Gott abgeschlossen. Doch, das heißt nicht, dass auch die Gottsuche beendet ist. Ohne Zweifel mussten David und Daniel, wer der allmächtige Gott und Herr des Himmels ist. Und trotzdem lesen wir in der Bibel Folgendes, 2. Samuel 12, Vers 16. Und David suchte Gott um des Jungen willen. Er suchte seinen Willen, er suchte, wie denkt Gott darüber. Oder Daniel 9, Vers 3. Und ich richtete mein Angesicht zu Gott, dem Herrn hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, und zwar als ganz alter Mann. Er war gegen 90 wahrscheinlich. In Fasten und Sack und Asche. Aus diesen Stellen wird ersichtlich, dass diese Männer ihren Gott in einer ganz bestimmten Angelegenheit suchten. Immer wieder gab und gibt es Situationen, wo Gott in einer ganz bestimmten Sache gesucht werden muss, weil man nicht weiß, wo Gott in einer ganz konkreten Sache steht. Deshalb. Hier wollte unbedingt wissen, welchen Standpunkt Gott in Bezug auf seine unbeschreibliche Not hatte. Immer wieder suchte er nach Gründen, weshalb sich Gott in der Weise gegen ihn gestellt hat. Indem er dieses unsagbare Leid zuließ und das ohne jegliche Erklärung. Hiob wünschte sich in seinem Leid nicht so sehr, wie dass er Gott finden könnte. Dies wird auch in Hiob 23, 1 bis 3 deutlich. Und Hiob antwortete und sagte, auch heute ist Widerspruch mein Anliegen. Seine Hand lastet schwer auf meinem Seufzen. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seiner Stätte kommen könnte. Ich möchte ihn finden. Ich finde ihn nicht. Er hat gesucht. Als Paulus immer wieder von einem Engel Satans geschlagen wurde, erbat sich Paulus von Gott, dass er von dieser Not, wie er meinte, dass seine Arbeit massiv einschränkte, befreien würde. Als Gott ihm offenbarte, dass dies deswegen geschehe, damit er sich nicht überhebe, also dieses Leiden, war ein Bewahrungsleiden. Es bewahrte ihn vor Hochmut. Als er das erkannte und dass er deshalb diese Leiden mit sich trägt, damit die Kraft Gottes in ihm vollendet werde, wusste Paulus, wo Gott in dieser Sache stand. Paulus suchte Gott in dieser Sache, indem er den Herrn dreimal ganz intensiv anrief, dass Gott dem Engel Satans Einhalt gebiete. Das Gottsuchen in einer Sache braucht unter Umständen Ausdauer und Ausharren und eine große Portion Hartnäckigkeit. Jesus machte diese Ausdauer anhand einer Geschichte deutlich. Wir kennen Lukas 18, Vers 2 bis 8. Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Also wenn der ungerechte Richter schon so denkt, wie viel mehr meint ihr, wie Gott denkt? Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen? die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte es bei ihm lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird, also in großer Geschwindigkeit. Nicht so, dass man kurz schreit und dann macht er es gleich, sondern zum richtigen Zeitpunkt und dann ganz schnell. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Aus dieser Stelle wird auch deutlich, dass die Auserwählten Tag und Nacht zu ihm schreien. Das heißt, über eine längere Zeit schreien sie, weil sie keinen Ausweg finden. Das ist also nicht so, dass sie das erste Mal schreien und dann schreitet Gott gleich ein, sondern das ist eine längere Periode, bis dann Gott einschreitet, aber dann ohne Verzug. Schnell. Haben wir diese Ausdauer, diese Hartnäckigkeit und diesen Glauben, der ganz genau weiß, dass Gott keine Sekunde zu spät kommt, auch wenn wir uns manchmal wünschten, dass er vorher kommen würde? Hiob hätte sich bereits während seiner Rede im 3. Kapitel gewünscht, dass der Herr ihm antworten würde. Doch Gott ließ auf sich warten, weil dadurch unter anderem die kostbaren Texte von Kapitel 3 bis 37 entstanden sind. Wenn wir also Gott suchen, dann fragen wir uns immer wieder, wo steht Gott in dieser oder jener Sache? Das wiederum bedingt ein intensives Gebetsleben. Ein weiterer wichtiger Aspekt, dass wir auch immer wieder die Bezüge herstellen zwischen unserem Leben und dem Worte Gottes. Das ist ganz wichtig. Also wenn wir das Worte Gottes lesen, dann ist es wichtig, dass wir auch einen Bezug herstellen zu unserem Leben und dass wir das nicht einfach so als Kopfwissen speichern, sondern dass da Bezüge hergestellt werden zum Leben. Jeder Bereich unseres Lebens hat letztlich auch einen oder mehrere Bezugspunkte zum Wort Gottes. Unser praktischer Alltag und das Wort Gottes sollte immer mehr zu einer Einheit verschmelzen. Ich komme zu einem wesentlichen Punkt: Glauben, dass Gott ein Belohner ist. Es gibt niemand, bei dem alles Licht und bei dem gar nichts Böses vorhanden wäre. Jeder weiß oder spürt irgendwie, dass alles Finstere und Böse offenbar und somit sichtbar wird, wenn er sich in die Nähe Gottes begibt. Und dieses Offenbarwerden ist unangenehm, weil dabei das natürliche Selbstwertgefühl zerbrochen wird. Viele Gläubige nahen Gott nicht wirklich, weil sie ahnen, dass sie dann ihren selbst gewählten Weg verlassen müssen, dass sie mit ihrer Sünde brechen müssen, die sie aber nicht lassen wollen. Das natürliche menschliche Selbstwertgefühl ist durch spezielle Leistungen entstanden, auf die man stolz ist. Trotz dieser Unannehmlichkeit erwartet der Glaubende eine Belohnung. Doch der Glaubende erwartet die Belohnung von Seiten Gottes nicht aufgrund seiner Sinnlosigkeit oder seiner eigenen Gerechtigkeit, sondern er rechnet mit der Gnade und er vertraut darauf, dass Gott zu seinem Wort steht, wenn es heißt, der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Wer sich in Gott birgt, wenn wir uns in Gott bergen, rechnen wir mit Vergebung, mit dem Geschenk seiner Gnade. Wer sich Gott naht, rechnet aufgrund des Wortes Gottes mit der Gerechtigkeit und Vollkommenheit Jesu Christi überkleidet zu werden. Der Glaubende erwartet die Herrlichkeit Jesu Christi. Die hat uns nämlich Jesus verheißen in Johannes 17, Vers 22. Als Geschenk seiner Gnade. Alle diese Kostbarkeiten bewirken natürlich auch das ewige Leben, die unaufhörliche Glückseligkeit. Wie könnte ein Glaubender noch mehr belohnt werden, wenn Paulus schreibt, er, der Gott, der Vater, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Dann hat der Glaubende ein gesundes geistliches Selbstwertgefühl, wenn er sich nicht mehr über seine Leistung definiert, sondern über die von Gott geschenkte neue Identität. Und auch deshalb weil sich der Glaubende von Gott geliebt weiß. Nun kommen die Auswirkungen von einem Wandel mit Gott. Dieser Wandel im Glauben und im Vertrauen auf den Herrn hat Gott gefallen. Das Gott suchen, das Gott nahen und das auf Gott achten war ein Ausdruck der Liebe zu Gott. Und solches gefällt unserem himmlischen Vater. Jesus bringt auch das zum Ausdruck, wenn er sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Wer in dieser Weise Henoch nachahmt, wird ebenfalls Gottes Wohlgefallen erlangen. Henoch und Elia waren die einzigen, die im Alten Testament entrückt wurden. Warum Gott gerade diesen beiden eine solche Gnade geschenkt hat, ist schwer zu sagen. Sicher spielte ihr Glaube und ihr Wandel mit Gott eine entscheidende Rolle. Doch es gab auch andere Männer, die mit Gott wandelten und die ebenfalls einen außerordentlichen Glauben hatten. Denken wir an Hiob, an Daniel, an Elisa, der einen zweifachen Geist Elias erhielt. Warum Gott gerade diese beiden Männer entrückt hat, liegt meiner Ansicht nach nicht an den außergewöhnlichen Leistungen dieser Männer, sondern einfach aufgrund seiner Auswahl. Vielleicht sind diese beiden Entrückungen auch eine Vorschattung auf die beiden Entrückungen in der Endzeit. Die Entrückung Henochs symbolisiert vielleicht die Entrückung der Leibesglieder aus den Nationen vor den letzten 7 Jahren, währenddem die Entrückung Elias ein Hinweis auf die Entrückung des männlichen Sohnes ist, in der Mitte der letzten 7 Jahre. Bevor ich als Abschluss diese Stellen über die Entrückung zitieren möchte, darf ich noch auf eine alttestamentliche Stelle über die Entrückung hinweisen. Jesaja 57, 1-2. Da heißt es, der Gerechte kommt um. Aber es gibt keinen, der es zu Herzen nimmt. Also Christus kommt um. Und die treuen Männer, sind mehrere, werden hinweggerafft, ohne dass jemand es beachtet. Ja, vor der Bosheit wird der Gerechte hinweggerafft. Er geht ein zum Frieden. Sie ruhen auf ihren Lagerstätten, jeder, der seinen geraden Weg geht. Liebe Geschwister, ich glaube, wenn die Entrückung in der Endzeit stattfindet, werden das viele Menschen gar nicht beachten. Es gibt schon Einzelne, die merken das, aber viele werden es nicht beachten. Erstens glaube ich, dass man dann irgendwelche übernatürliche Erklärungen findet, warum irgendwelche Leute weg sind. Und zweitens könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann Erdbeben geben wird und man dann sagen kann, ja, die sind jetzt irgendwie alle verschwunden oder verschüttet oder irgendwas. Also man wird es nicht so beachten, wie das manchmal heute Gläubige denken. Dann noch 3 Stellen aus dem Neuen Testament und damit schließe ich 1. Korinther 15, 51-53. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. 1. Thessalonicher 4, 15-17, denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Das ist die Entrückung der Gemeinde vor den letzten 7 Jahren. Und dann gibt es in Offenbarung 12, Vers 5 noch eine Entrückung, nämlich die des männlichen Sohnes. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, das uns immer wieder Orientierung gibt und Klarheit gibt, wie wir wandeln dürfen im Geist mit dir und du siehst, wie wir manchmal träge sind, wie unsere Seele manchmal keine Lust hat. Schenk, dass unsere Seele sich immer wieder von dir korrigieren lässt, von dem neuen inwendigen Menschen in uns, den du in uns gezeugt und geboren hast und der ohne Sünde ist. Herr, das mögest du uns schenken, und ich danke dir, dass du jetzt jedes Einzelne hier im Raum segnest und jedem Einzelnen auf deine Weise begegnest. Amen.